RD.
Ich kann mich an ein Spiel in Wolfsburg erinnern, wo ich überhaupt nicht wusste, wie es irgendwie im Tor stand. Wir haben das zwar gewonnen, aber ich war froh, dass kein Ball aufs Tor kam. Und ja, es gab schon so ein paar Phasen einfach, wo ich gewusst habe, hey, ich bin wirklich energielos.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt, heute für Sie der Gastgeber in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention und wie immer dabei der Experte Professor Ulrich Hegerl. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung und man kann mittlerweile sagen, jahrzehntelange Jahre Erfahrung als Psychotherapeut?
Psychiater.
Mhm. Ja, ich habe auch den Unterschied noch immer nicht richtig verstanden, aber Sie sind jemand, der Menschen hilft.
Ja, vielleicht können wir es heute ja mal aufdröseln.
Ja, vielleicht können wir das aufdröseln. Und wir haben einen großartigen Gast wieder dabei, den ich auch natürlich seit vielen, vielen Jahren als Fan verfolgt habe. Nationaltorwart. Ehemaliger Torwart bei VfB Stuttgart, bei Schalke, bei Hoffenheim und beim FC Valencia und natürlich bei Eintracht Frankfurt, Timo Hildebrand. Herzlich willkommen.
Servus, ich grüße dich aus ja, Stuttgart.
Du sitzt in Stuttgart, in auch meiner alten Heimat, im Studio des SWR.
So ist das. Ja.
Behandelt so man nicht gut?
Ja. Ja, ich bin hier unten im Keller, ich bin allein im Raum, von daher ja. Können wir... über alles reden und loslegen.
Ja, ich finde das großartig, dass du dich dazu bereit erklärt hast, weil das natürlich immer, wenn es jemand ist, der auch bei einem großen Publikum bekannt ist, wenn der sich da zu äußert. Wir hatten auch jetzt kürzlich Jan Ulrich zu Gast. Das hat natürlich dann nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und wie es so oft ist, ich hätte dich überhaupt nicht mit dem Thema in Verbindung gebracht. Depression.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann mal eine schwerwiegende Depression hatte, aber natürlich hatte ich auch Phasen in meinem Leben, beruflich, aber natürlich auch privat, die mich sehr viel Energie gekostet haben und ich letztendlich auch schon immer eine Art Suchender war im Innern und deswegen rede ich auch mittlerweile offen und ehrlich darüber, weil ich immer glaube, das ist gut, wenn man auch als Persönlichkeit offen mit diesem Thema umgeht, gerade als Mann sich auch verletzlich zeigt, um einfach da aufzuklären und Menschen Mut zu machen.
Ja, wie ist denn deine Erfahrung? Ist es im Spitzensport, im Profisport schwieriger, solche Schwächen einzugestehen?
Ja, ist schon eine Ellenbogengesellschaft. Ich bin ja jetzt auch schon 10 Jahre raus und ich glaube, mittlerweile ist das Thema nicht mehr so stigmatisiert. Man kann schon offen drüber reden, aber letztendlich im Sport wird natürlich auch immer Leistung abgefragt und verlangt und deswegen muss man da auch schon performen. Und da ist es natürlich nicht gerne oder nicht üblich, dass man sich auch öffnet, über seine Gefühle redet. Aber ich glaube, mittlerweile sind auch Trainer sehr viel führungsstärker, als es früher war, um offen über die Themen mit Spielern zu reden und nicht sie gleich abzustrafen.
Wenn du sagst abstrafen, hast du das erlebt, dass das passiert?
Nee, aber du weißt ja, es kommt auch so eine Generation von Alpha-Tieren, was Spiele angeht, aber auch Trainer. Und ich glaube, mittlerweile ist es schon eher ein bisschen weicher alles geworden und auch zugänglicher. Und deswegen glaube ich, ist es heutzutage einfach anders.
Ja, wann war denn bei dir der Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal gedacht hast, ich brauche Hilfe oder das sind Probleme, die über so eine normale Down-Phase hinausgehen?
Ich kann jetzt nicht genau eine Jahreszahl nennen, aber es war schon so Mitte 2000er. Also wir sind ja 2007 Meister geworden. Es war auf jeden Fall schon davor mit einer Psychologin erst und dann mit einem Psychologen gearbeitet während meiner Zeit schon in Stuttgart. Und jetzt auch gerade die letzten 2 Jahre nochmal intensiv, was Coaching angeht, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, dann nochmal relativ viel gemacht. Aber so die Anfänge waren schon so zu meiner Zeit in Stuttgart auf jeden Fall.
Mhm. Was waren da Symptome, die dich dazu gebracht haben, dir Hilfe zu holen?
Boah, schon Ja, es ist eine Niedergeschlagenheit, so ein bisschen Ausweglosigkeit, nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, auch dieser ständige Druck im Fußball und dann eben so private Geschichten, was Beziehungen angeht. Da habe ich mir immer sehr schwer getan früher. Und deswegen hat mich das schon sehr viel Kraft gekostet auch. Ich kann mich an ein Spiel in Wolfsburg erinnern, wo ich überhaupt nicht wusste, wie ich irgendwie im Tor stand. Wir haben das zwar gewonnen, aber ich war froh, dass kein Ball aufs Tor kam. Und ja, es gab schon so ein paar Phasen einfach, wo ich gewusst habe, hey, ich bin wirklich energielos.
Ja, wem hast du dich als erstes anvertraut?
Boah, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber wie gesagt, war ich relativ schnell bei einer Psychologin, mit der ich geredet habe und ist einfach auch, ja, immer wieder ausgetauscht habe. Ich kann auch nicht mehr den Rhythmus genau sagen, aber es war schon relativ regelmäßig. Und ich weiß noch ganz, ganz früher, als meine Mutter auch mal gesagt hat, hey, ich gehe zu einer Psychologin, da habe ich sie gefragt, hey, was willst du irgendeinem fremden Menschen irgendeine Probleme erzählen? Da war ich 15, 16 oder so, noch keine Ahnung gehabt. Und mittlerweile weiß ich es sehr zu schätzen.
Mhm. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie auch aus einem Elternhaus kommen, wo die Situation auch schwierig war, also wo es auch psychische Probleme schon zum Beispiel bei Ihrer Mutter gab?
Ja, ich würde eher sagen, also ich habe da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, mein Vater war alkoholkrank, auch starker Raucher, ist mit 63 an Krebs verstorben und nie wirklich, wo man jetzt sagt, okay, das ist eine Vaterfigur gewesen. Er war zwar immer für mich da, hat mich auch gefahren, aber so bei uns, was man eine Vaterfigur im Sinn hat, ich hatte keine Ansprechperson oder auch eine starke Schulter. Meine Mutter war natürlich auch überfordert mit vielen Dingen. Ganz normaler Haushalt gewesen. Wir hatten ganz durchschnittliche deutsche Familie. Kein Geld oder sonst irgendwas. Und ich habe mich letztendlich, hat mir der Fußball sehr viel Kraft und sehr viel Halt auch gegeben. War jeden Tag auf dem Sportplatz. Da wusste ich irgendwie, was ich zu tun hatte. Und dieses private Thema, ja, war natürlich nicht einfach mit umzugehen als Kind. Ich habe schon sehr, sehr oft drüber geredet. Und wenn ich auch mit anderen Menschen drüber rede, mittlerweile offen, hat jeder irgendwie eine Geschichte mitzutragen. Und das sind eben die Themen, ja,
ja,
mit denen die Menschen sich ja, beschäftigen sollten oder einfach auch mit sich rumtragen.
Das hatten wir auch schon häufiger, Herr Professor Hegel, dass zum einen die Verdrängungsleistung, die dann von so einem Kind gebracht werden muss, ja, auch sich oft sehr viel später äußert. Da fallen auch so Begriffe wie, ich habe versucht, das in der Schublade wegzuschließen und auf einmal ist das alles über mich hereingebrochen. Ist das etwas, was man dann häufiger erlebt in der Therapie?
Timo, ich weiß nicht, wie deine Kindheit so war, ne? Aber wenn Menschen sehr viel Traumatisierung erlebt haben als kleine Kinder, dann bekommen die oft eine Veranlagung mit, dass sie später an einer Depression erkranken. Das ist gut belegt durch Studien. Da verändert sich was im Körper, wenn man als kleines Kind permanent unter Stress steht, weil man jetzt niemand hat, auf den man sich vielleicht verlassen kann, der einem Schutz bietet und wo Vertrauen und Sicherheit entsteht. Wenn man das nicht erlebt hat, dann verändert das auch den Körper und auch die Reaktionsweise auf Stress später. Und deswegen ist es dann oft eine Veranlagung, die das Risiko erhöht, später zu erkranken als Erwachsener.
Mhm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mich mit dem Thema auch schon sehr intensiv mit beschäftigt und am Ende kriegt jeder ja ein Programm mit. Ich nenne das immer so, wo man einfach durch verschiedene Ereignisse, Momente eben getriggert wird und dann kommen eben diese alten Muster wieder zu tragen. Und es ist echt krass zu sehen, was man einfach am Anfang seines Lebens mitbekommt, wie sehr das einen beeinflusst für den Rest seines Lebens. Also das sehe ich bei mir selbst immer wieder, aber auch bei anderen Menschen.
Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die hatten eine völlig glückliche Kindheit und bekommen trotzdem immer wieder Depressionen. Also das ist eine Möglichkeit, eine Veranlagung zu kriegen. Die andere ist schlicht auch die Vererbung. Und sehr viele haben eben auch erkrankte Angehörige. Sehr viele Menschen mit Depressionen, ist fast mehr als die Hälfte, so in diesem Bereich etwa. Denn die Veranlagung ist sehr, sehr entscheidend. Wenn man die nicht hat, dann können Menschen die allergrößten Bitternisse erleben, die größten Schicksalsschläge, sie bekommen deswegen nie eine richtige Depression. Und umgekehrt, Menschen mit dieser Veranlagung, die rutschen oft immer wieder rein, nicht nur einmal, sondern meistens mehrfach im Leben, auch wenn es ihnen von außen betrachtet eigentlich ganz gut geht.
Mhm. Wenn du sagst, du hast dir Hilfe geholt, also im Gespräch mit einer Psychologin, und vielleicht nochmal ganz kurz an der Stelle, Herr Professor Hegel, Psychologe und Psychotherapeut und Psychiater?
Ja, das ist alles kompliziert und verwirrend, sogar für ärztliche Kollegen, die da auch nicht mehr genau Bescheid wissen. Also man muss zunächst mal wissen, es gibt drei Anlaufstellen, wenn man meint, man hat vielleicht eine Depression oder man sucht eine Behandlung. Die eine Anlaufstelle sind die Fachärzte, das sind die Psychiater. Das ist auch schon wieder ein Sammelbegriff, da gibt es verschiedene Unterformen. Aber Psychiater ist das, was umgangssprachlich das richtige Wort ist. Das sind Ärzte mit einer Fachausbildung für psychische Erkrankungen. Und die können eine Pharmakotherapie anbieten, die können auch eine Psychotherapie anbieten. Dann haben wir in Deutschland eine große Gruppe, das sind die nicht die Psychologen, sondern das ist eine Untergruppe, das sind die psychologischen Psychotherapeuten. Das heißt, es sind Psychologen, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben, die eine gute Ausbildung in Psychotherapie haben und die auch über die Kasse abrechnen können, wenn sie eine Kassenzulassung haben. Das heißt, man muss als Patient da nichts bezahlen. Das ist bei den Psychologen, die keine psychologischen Psychotherapeuten sind, nicht der Fall. Diese psychologischen Psychotherapeuten, die können jetzt nicht krank schreiben, die können auch keine Medikamente verschreiben, aber eben eine gute Psychotherapie anbieten. Und dann haben wir die Gruppe, wo tatsächlich die meisten Menschen mit Depressionen in Behandlung sind, das sind die Hausärzte. Das wissen auch viele nicht, ne, dass man in der Depression sich auch an einen guten Hausarzt wenden kann. Und sehr, sehr viele Menschen werden da erfolgreich behandelt mit Antidepressiva und vielleicht auch mit kleiner Psychotherapie. Also das sind die drei Anlaufstellen und das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend.
Ja, Timo, war das bei dir nur, also nur in Anführungszeichen, die Gespräche mit der Psychologin oder warst du auch stationär, dass du sagst, das ist nicht mehr zu packen, ich gehe mal in die Klinik?
Ja, tatsächlich war das so. Habe ich auch noch nie so kommuniziert, aber als ich von der Mutter meines Sohnes dann endgültig getrennt hatte, hat es mir wirklich den Füßen und den Boden weggezogen und dann war ich auch mal 1-2 Monate in der Klinik und ich konnte dann schon auch, war schon auch frei, wieder nach Stuttgart zu fahren und ich war jetzt nicht 2 Monate durch dort, aber das war einfach mal gut, eine neue Umgebung kennenzulernen oder auch weg zu sein, eigentlich so ein Programm auch zu haben, den ganzen Tag letztendlich Fürsorge zu erleben und das hat mir eigentlich in der Zeit relativ sehr, sehr gut getan.
Ja, hast du die Klinik selber gefunden oder hat dich da jemand drauf hingewiesen?
Ich habe einen Physiotherapeut aus der Nähe von Pforzheim und der hat mir dann was in der Nähe von Baden-Baden empfohlen und dann ging das eigentlich auch relativ schnell.
Ja, und wie sah der Tagesablauf aus? Also das heißt, du konntest auch, wenn du sagst, nach Stuttgart fahren, das war nicht so, dass du dann 2 Monate konstant dort in der Klinik warst?
Ja, nee, das war nicht so. Ich war am Wochenende auch zu Hause und ich glaube, das war auch gut für mich, weil ich will nicht sagen, die Tage waren langweilig, aber wenn du dann kein Programm hast am Wochenende, dann fängt ja das Gedankenkino wieder an. Und das hat mir dann schon auch gut getan, Freunde zu treffen, bei der Familie zu sein und sich da auch auszutauschen.
Ja, das hören wir auch sehr häufig in den Gesprächen hier, wie entscheidend ein regelmäßiger Tagesablauf ist. Kannst du den mal schildern, wie der in dieser Klinik in etwa ablief?
Ja, das war ein normales mal aufstehen, klar, dann hat man auch eine Gesprächstherapie gehabt, da waren Spaziergänge dabei, wir haben auch was Handwerkliches gemacht, hört sich vielleicht blöd an, aber mit Steinen geschliffen, um einfach auch da seinen Ausdruck zu verleihen, was da in einem vorgeht und so gab es verschiedene Programmpunkte. Es war jetzt nicht durchgetaktet, war auch mit Massagen, viel Entspannung, von daher war das ein ganz gutes Programm.
Ich vermute, dass Sie auch Medikamente bekommen haben?
Nee, da habe ich mich eigentlich auch gegen gewehrt, so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt sehr stark depressiv war. Ich glaube schon, dass es eher so eine psychische Belastung war und deswegen habe ich da auch gerne drauf verzichtet, auf die Medikamente. Ich verstehe das, wenn jemand überhaupt gar nicht mehr rauskommt aus diesem Gefühl, dass man das auch medikamentös bearbeiten muss, aber ich habe da eigentlich auch von abgesehen und der behandelnde Arzt auch.
Das ist für mich, ich habe ja viele, viele hundert Patienten gesehen, eigentlich das Gespräch, das ich am häufigsten geführt habe bei Menschen mit Depressionen, dass ich versucht habe, sie zu überzeugen, dass Antidepressiva sehr, sehr hilfreich sind, weil die meisten Menschen haben hier große Bedenken, so wie Sie auch. Gell? Weil man halt das Gefühl hat, naja, das ist halt die Lebenssituation und meine Fehler, die ich gemacht habe und was soll man da Medikamente helfen. Ne? Wenn es eine wirkliche Depression ist und bei Ihnen, ich habe es ja nicht untersucht, ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine ist, ich vermute schon, da sind Antidepressiva schon sehr, sehr wichtig. Auch bei mittelschweren, es müssen nicht nur ganz schwere Depressionen sein, sind Antidepressiva eine sehr, sehr gute Behandlung, die ja auch in den offiziellen Behandlungsleitlinien genannt sind. Das war jetzt ein bisschen ein Exkurs und bei Ihnen ist es ja offensichtlich so, dass Sie sehr gut auch gefahren sind, allein mit Psychotherapie und das ist ja auch eine sehr, sehr gute Behandlung.
Wie geht's dir denn heute?
Gut, würde ich sagen, gut. Wie gesagt, ich habe mich die letzten 2 Jahre nochmal intensiver, was Persönlichkeitsentwicklung angeht und einfach auch mit alten Emotionen, mit Gefühlen beschäftigt und muss schon sagen, dass ich mich sehr stabil fühle. Ich mache gerne Dinge, die mir Spaß machen. Eine neue Leidenschaft nach dem Fußball gefunden und eigentlich geht es mir rundum gut.
Und was ist die neue Leidenschaft nach dem Fußball?
Sehr vielfältig, sehr vielfältig. Ich habe ein veganes Restaurant in Stuttgart aufgemacht seit 3,5 Jahren. Ich bin Markenbotschafter von unserem Herzensclub VfB Stuttgart.
Ja.
Ich bin mit Jaco verbandelt. Ich bin sozial engagiert mit der Hilfsorganisation Stelp. Mach Talks, nehme Podcasts auf mit Harald Schmidt, was ich auch nie gedacht hätte. Und ich versuche einfach mein Leben mit schönen Ereignissen zu füllen. Und ich habe einen Sohn. Das Thema ist mir eben auch sehr wichtig aufgrund meiner eigenen Geschichte.
Ja.
Also sehr, sehr vielfältig, sehr füllend und auf jeden Fall bereichernd.
Ja, aber das klingt ja nicht nur hervorragend, sondern Herr Professor Hegel, auch das hören wir immer wieder, wie wichtig es ist, die heitere Seite, die leichte Seite, die helle Seite in sich selber zu fördern und nicht den dunklen Dämon zu füttern.
Ja, in der Depression ist es halt immer schwer, ne?
Ja.
Weil die Depression zieht immer alles Negative an und sich dagegen zu wehren, das ist manchmal schwer und leicht gesagt, aber wirklich schwer. Aber wenn man dann aus der Depression wieder draußen ist, dann ist es ja oft so, dass man dann die positiven Seiten noch strahlender wahrnehmen kann und vielleicht auch dankbar ist, dass es einem jetzt so gut geht wieder.
Und wir haben ja auch eine Hörerfrage, die in diese Richtung geht. Wenn Sie sagen, wenn man wieder raus ist, wie lange können die Symptome trotz Behandlung andauern?
Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Bei dir war, Timo, wir duzen uns ja. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis diese negativen Gedanken, diese Freudlosigkeit, diese Dauererschöpfung, bis das besser wurde? Wie lange war das bei dir?
Boah, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist wirklich ein Prozess über Monate, vielleicht auch Jahre. Ich merke heute immer noch ab und zu mal, es kommen irgendwie vielleicht negative Gedanken und ich erkenne ihn mittlerweile direkt und versuche es direkt auch also das ist ja der erste Schritt, das überhaupt zu erkennen und dann zu wissen, okay, dieser Gedanke war jetzt da, direkt verdrängen oder rausschütteln und dann einfach wieder sich was anderem zuwenden. Ich glaube, das ist extrem, das ist so mit der erste Schritt. Und aber auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, das kann schon Monate, aber auch noch Jahre dauern. Und ich glaube, das Wichtige für mich ist, weil Sie es gesagt haben, so dieses Verdrängen oder dass es lange braucht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese schwarze Seite oder die dunkle Seite einfach zu integrieren und zu wissen, okay, die gibt's, aber sie beherrscht mich eben nicht mehr. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende, weil wenn man es wegdrängt oder einschließen will in irgendeine Schublade, dann wird irgendwann die Büchse der Pandora wieder aufgemacht und dann fällt man in vielleicht noch größeres Loch.
Vielleicht kann ich, sag mal, aus der Erfahrung nochmal sagen, wenn jemand eine richtige depressive Krankheitsphase hat. Ne? Und ob das bei dir der Fall ist, Timo, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber wenn jemand so eine Krankheitsphase hat, dann ist zum Beispiel der Weg, dass man eine Behandlung mit Antidepressiva beginnt. Und wenn es nach 2 Wochen nicht besser wird, nicht heller wird, oder 3 Wochen, dass man dann reagiert, entweder die Dosis verändert oder eine andere Behandlung macht. Und dann nach 4 Wochen, 6 Wochen sollte die Episode vorbei sein. Wenn es nicht ist, weil das Medikament nicht vertragen wird oder weil es nicht wirkt, gibt es verschiedene Stufenpläne, ne? Zum Beispiel Kombinationsbehandlungen. Also es ist nicht so, dass man, wenn man in einer depressiven Krankheitsphase ist, jetzt viele, viele Monate warten muss. Bei der Psychotherapie, die man ja häufig auch kombiniert mit der Pharmakotherapie, ist der Verlauf noch etwas langsamer. Das heißt, man wird hier oft einige Wochen warten müssen, bis man eine Besserung verspürt in vielen Fällen. Aber in der Regel gelingt es, so eine depressive Krankheitsphase innerhalb 3, 4, 5, 6 Wochen zum Abklingen zu bringen, in sehr, sehr vielen Fällen. Es gibt Leute, die haben eine sehr hartnäckige Depression, da muss man dann noch einen Anlauf machen und vielleicht auch andere Behandlungsverfahren mit hinzuziehen, transkranielle Magnetstimulation, da gibt es ja eine ganze Reihe von weiteren Behandlungsverfahren und da kann es dann tatsächlich auch mal 2, 3 Monate dauern, bis die Depression weg ist. Die Menschen, wo man überhaupt nicht helfen kann, das ist sehr, sehr selten. Wir haben auch die Elektrokrampftherapie in ganz schweren therapieresistenten Fällen und damit gelingt es dann oft auch bei diesen sehr schwer erkrankten Menschen, die depressive Phase zum Abklingen zu bringen. Also das wäre ein bisschen schade, wenn man tatsächlich bei jeder depressiven Krankheitsphase dann, wie du gesagt hast, so fast ein Jahr warten muss. In allermeisten Fällen kann man hier viel, viel rascher helfen.
Okay. Timo, eine Sache noch, was machst denn du als Markenbotschafter des VfB? Was macht man da?
Mit zur Champions League fahren zum Beispiel und endlich mal ohne Druck ein Spiel in Madrid anzuschauen und auch Fan zu sein. Aber natürlich begleiten wir auch Sponsorentermine, Veranstaltungen, andere Events im Stadion oder Interviews geben in der Halbzeitpause zum Beispiel.
Und ich sag mal, unabhängig vom Ergebnis, so ein Spiel in Madrid in diesem Stadion Bernabeu ist für die Psyche schon ein Aufheller, oder?
Es kommt drauf an. Also ich fand immer, die schlimmste Zeit war im Formspiel, wenn man natürlich im Bernabeu spielt, was ich auch durfte mit Valencia.
Ja.
Da bist du nicht ganz so locker drauf. Kommt dann auch immer drauf an, wie das Spiel läuft. Und es ist schon eine große Anspannung für einen auf jeden Fall.
Schüchtert der Stadion als solches schon ein?
Ja, das ist der Name, das ist das Stadion, das ist generell einfach, weil man bei so einem großen Gegner spielt oder eben auch bei Bayern München, da fährst du nicht unbedingt hin und sagst, okay, wir reißen jetzt hier die Bude ein.
Das sollte man vielleicht machen, so Autosuggestion, ja, vielleicht hat das auch, kann das ja auch helfen, keine Ahnung. Es wird ja heute, so wie ich das wahrnehme, unglaublich mit Psychologen und Betreuung auch im Umfeld der Profivereine gearbeitet, oder sehe ich das falsch?
Nee, ich glaube, das hat sich auf jeden Fall enorm gebessert und ist jetzt auch so im Nachhinein oder wenn ich reflektiere, wie ich oft in solche Spiele gegangen bin, so hey, hoffentlich kriegen wir heute nicht die Hucke voll, verlieren hier 4-5-0, glaube ich schon, dass ich heute irgendwie anders in diese Spiele reingehen würde.
Ja, denke ich auch, aber das ist halt der Lauf der Zeit. Ja,
absolut.
Mir fehlt auch ehrlich, aber auch gesagt, die alte Zeit ein bisschen, wo die Spieler ab und zu auch mal einen rausgehauen haben einfach, ja. Heutzutage haben alle die Kopfhörer auf, jeder sagt, wenn ich dem Verein damit helfen kann und so. Also mein Eindruck ist, es ist auch ein bisschen insgesamt ein bisschen unfreier geworden.
Absolut, also gerade mit den sozialen Medien, man muss es so rechtfertigen, es geht so schnell, auch so viele Hasskommentare werden da geschürt und deswegen sind da die Spieler sehr vorsichtig, tauchen ab. Wenn ich nur überlege, wie oft wir unter der Woche auch unterwegs waren mit alkoholischen Getränken und am Wochenende wieder gespielt haben oder nach dem Spiel auch, das wäre heute untragbar.
Ja, schade, aber gut. Das ist halt.
Das hat uns auch zusammengeschweißt.
Ja,
das ist halt der Lauf der Zeit auch. Das hat sich extrem geändert und meiner Meinung nach gehört es auch für eine Mannschaft mit dazu. In einem guten Rahmen natürlich.
Ja.
Aber ja, die Zeiten haben sich dahingehend sehr geändert.
Ja, nee, dazu sind auch, glaube ich, einfach zu viele Spiele. Je nachdem, wie hoch der Club steht,
sowieso,
oder?
Das stimmt,
ja.
Ja.
Herr Professor Hegel, haben wir Wichtiges jetzt vergessen, was wir noch mit einem ehemaligen Nationaltorhüter vor allem besprechen. Also wo der Leistungsdruck wirklich auch nochmal ein anderer ist.
Ja, vielleicht hast du, Timo, noch einen Rat für die Zuhörer oder für die Zuschauer.
Ja, ich habe überlegt, was ich jetzt so die letzten 2 Jahre gemacht habe oder auch nach der Karriere zum Beispiel, wollte ich meinen Körper wieder in Balance bringen und habe Yoga relativ intensiv gemacht. Ich habe jetzt keine Yoga-Ausbildung gemacht, aber auch mit dem Yoga-Studio mal ein Festival organisiert. Und es war für mich ein guter Weg. Ich war auf Bali, habe eine Ayurveda-Kur gemacht. Jetzt auch die letzten Wochen, Monate so Tools benutzt wie Breathwork-Sessions, die unglaublich tief wirken auch. Und man fragt sich immer, oder ich habe mich früher so eine Breathwork-Session, das ist eine Atem-Session, wo der Atem relativ intensiv praktisch in den Körper geht und man hyperventiliert so ein bisschen und da kommen auch Emotionen raus, es wird sehr viel gelöst, man kann es in der Gruppe machen, man kann es allein machen. Meditation spielt auch für viele eine Rolle, was ja auch sehr belächelt wird bei Männern gerade, und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Tools gibt, weil ich habe mich früher auch immer gefragt, hey, okay, ich weiß jetzt, ich habe jetzt ein Problem, wie kriege ich diese Gedanken weg, was kann ich denn überhaupt tun, außer jetzt auch Bücher zu lesen und zu sagen, okay, ich lese es jetzt, weiß, dass es so ist, aber wie kriege ich es implementiert in meinen Körper oder auch in meinen Geist? Und ich glaube, dass es mittlerweile wirklich viele gute Tools gibt, um einfach sich selber auch helfen zu können.
Ja, fabelhaft. Timo, das war großartig, dass du bereit warst, dich da so offen zu äußern. Ich denke auch, man kennt dich natürlich immer noch. Du bist ja wirklich lange, lange Jahre im Geschäft gewesen und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und wenn dann ein ehemaliger Nationaltorwart, der international bei Clubs gespielt hat, sich dazu äußert, dann hat es vielleicht doch nochmal eine andere Wirkung als von jemandem, den man nicht kennt. Vielen Dank.
Ja, auch Dank von meiner Seite, Timo. Vielen Dank.
Gerne. Also ich finde es toll, dass du auch oder ihr beide die Plattform bietet, um einfach sich da auch auszutauschen, Mut zu machen. Und es heißt ja nicht, dass wenn jemand erfolgreich ist, dass er keine mentalen Schwierigkeiten hat. Und deswegen glaube ich, es ist eine gute Plattform, um einfach da Menschen Mut zu machen.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht läuft man sich mal über den Weg.
Danke euch.
Im Stadion, das für mich immer das Neckar.
Eingeladen beim nächsten Heimspiel.
Danke, VfB, immer das Neckarstadion bleiben wird, egal welcher Sponsor da gerade dran ist.
Ja? Alles klar.
Okay.
Ich freue mich mal,
dich Timo, zu sehen. Timo, vielen Dank. Alles Gute.
Bis dann.
Ciao.
Gerne. Tschüss.
Ciao. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem Podcast Raus aus der Depression. Unser wunderbarer Gast heute war Timo Hildebrand, deutsche Torwartlegende beim VfB Stuttgart, bei Schalke, bei Hoffenheim, dann in Spanien, Valencia, bei Eintracht Frankfurt und in der Nationalmannschaft. Der Experte war der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, Professor Ulrich Hegerl. Vielen Dank, Herr Hegerl. Ja. Ihnen alles Gute, eine gute Zeit. Füttern Sie die helle Seite in sich, was ja immer ein großes Thema ist bei unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und Sie können uns überall dort hören, wo Sie Podcasts hören können. Und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Harald Schmidt. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Hi, ich bin Johannes Edelhoff. Ich arbeite als Journalist für den Norddeutschen Rundfunk. In unserem neuen Podcast habe ich mich testen lassen. Ich bin vergiftet. Und du bist es ziemlich sicher auch. Wir sind alle vergiftet mit PFAS. Wir kennen die Chemikalie aus tausenden Alltagsprodukten. Ob beschichtete Pfannen, Pizzakartons, Kosmetika, deiner Regenjacke oder eben deinem Blut. Die Chemikalie wird künstlich hergestellt und hat ein Problem. Einmal da, verschwindet sie nicht wieder, sondern reichert sich an, wird immer mehr und mehr. In der Umwelt und in uns selbst. Doch zu viele PFAS können krank machen. Zum Beispiel stehen sie im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber warum sind PFAS noch nicht verboten? Warum kann sich die Politik gegen die Chemielobby nicht durchsetzen? Und werden wir das Gift jemals wieder los? Ich erzähle es im neuen Podcast »Das Gift in dir«. Ab sofort im neuen Podcast-Feed 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall da, wo du gern Podcasts hörst.